Ja, herzlich willkommen hier in Hörsaal 3, nach der Frühstückspause und dem Kaffee und ein bisschen frischer Luft und Sonne, alle frisch gestärkt. Wir haben einen ziemlich spannenden Block vor uns, wie ich finde. Ich als Archäologe arbeite gerne mit GIS, ich arbeite gerne mit 3D in der Vermittlung als auch in der Forschung. Und wir fangen einfach mal an, dass Gordon uns was erzählt zu QGIS und Blender und wie wir die Blender-Sachen dann schön in QGIS reinbekommen. Ich freue mich. Für Fragen, wie immer, den QR-Code benutzen oder danach kurz 2, 3 Handmeldungen.
Knopf, genau. Jetzt könnt ihr mich auch hören. Blender ist eine freie und professionelle Open Source 3D-Animationssoftware. Wir sehen hier mal ein bisschen so ein Reel, was andere Leute als ich damit machen können, die damit professionell arbeiten. Und ihr könnt sehen, das kann A sehr viel, es kann B 3D sehr schön. Von daher ist das für uns also interessant, vielleicht auch mal Geodaten 3D effektvoll darzustellen. Und wenn etwas so viel kann, das ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Ne? Das ist eine professionelle Software, die viel, viel kann. Und das ist vielleicht so die zweite Hälfte im Publikum, die schon gehört haben, ja, QGIS, Blender, 3D, das geht irgendwie. Aber sich da vielleicht auch nicht so richtig rangewagt haben, weil es halt ein bisschen komplizierter ist. Und deshalb, was gucken wir uns hier an? Einmal ein bisschen Workflow, dass es trotzdem mit eigentlich ein paar wenigen Schritten schon coole Ergebnisse geben kann und so ein paar der wichtigsten Komponenten in Blender, denen wir dann begegnen. Und das, was ich gerade gesagt habe, steht hier praktisch nochmal auf der Folie. Wir machen das an 2 Beispielen, die wir einfach mal ein bisschen durcharbeiten. Und ich mag Japan, deshalb machen wir erstmal eine Japan-Karte. Ich habe in QGIS 3 Layer vorbereitet. Der wichtigste ist unser Geländemodell, Etobo 30, was wir hier haben. Und ich habe in QGIS ein paar Vorbereitungen gemacht. Der wichtigste ist schwarz unterstrichen, dass wir keine Null-Werte da drin haben. Die müssen wir vorher entfernen. Und ich habe auch noch, aber das ist optional, die negativen Werte entfernt, also einfach die Skala ein bisschen verschoben und die Werte insgesamt skaliert. Wenn wir hier Tiefseegräben und Hochgebirge haben, dann haben wir da, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 als Wertebereich. Das habe ich mal runtergezogen auf 0 bis 10. Einfach, macht es ein bisschen einfacher im Blender. Und dann haben wir noch 2 Farbverlaufskarten, einmal für die Topografie und einmal für die Bathymetrie, damit wir das nachher noch ein bisschen bunt machen können. Blender kann natürlich auch Farbverläufe, aber die wir schon in QGIS drin haben, gerade für GIS-Sachen, sind doch recht schön und können wir verwenden. Und dann können wir von da aus auch schon in Blender reinwechseln. Standardmäßig, wenn wir starten, sieht es so aus. Wir haben unseren Default Cube, wir sind im Object Mode erstmal, der heißt, das ist so für Positionierung, Skalierung, Rotierung, all solche Sachen, die wir dann machen können. Das, was da ist, können wir eigentlich erstmal rauslöschen. Wir wollen das Geländemodell reinbekommen. Das ist einfach genug. Es gibt eine Funktion, Import Images as Planes. Und das machen wir dann. Dann sieht das erstmal so aus. Wir sehen noch nicht viel. Und wechseln dann von dem Object Mode in den zweiten wichtigen Mode von Blender. Das ist der Edit Mode. Man kann das, ich habe es da oben ein bisschen rot umrandet. Da kann man wechseln. Hier ist es nochmal größer. Und den Edit-Mode nehmen wir für Bearbeitung, Modellierung, wenn wir wirklich Dinge verändern wollen. Und was ich hier verändern will, ich will hieraus ein richtiges Netz machen. Im Moment haben wir 4 Stützpunkte an den Kanten, das ist mir zu wenig. Und es gibt eine Funktion hier, Subdivide, die man ein paar Mal ausführen kann. Das sieht jetzt aus wie ein orangener Farbverlauf. Aber wir haben hier rechts nochmal eine etwas größere Abbildung, dass ihr seht, da sind jetzt sehr viele Stützpunkte drinne. Und die haben wir reingebaut, weil dieses Netz wollen wir verbiegen, dass wir dann unser Geländemodell da auch wirklich in 3D sehen können. Gut, dann sind wir aber auch schon wieder fertig mit dem Edit-Mode, machen praktisch nur die eine Sache und gehen jetzt in einen anderen Bereich rein von Blender. Der nennt sich der Shader-Editor. Kann man auch wieder oben links öffnen, ja, also hier an der Ecke, hier ist es größer gesagt. Wir waren jetzt immer im 3D-Viewport und wir wollen in den Shader-Editor rein. Ich habe das hier als Splitscreen mal gemacht. Also oben haben wir noch den Viewport, unten haben wir den Shader-Editor. Und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da ist schon was drin. Das kommt von unserem Import Images as Planes. und erinnert vielleicht ein bisschen an den QGIS Model Builder im Sinne von, wir haben da irgendwelche Inputs und über Linien schieben wir die irgendwo rein und dann passieren Dinge. Dann kommen sie auf der anderen Seite wieder raus und am Ende schieben wir die in unseren Output und haben irgendwie ein neues Ergebnis. Die Logik ist in der Tat ähnlich. Was genau passiert, ist ein bisschen anders. Gucken wir uns mal an, was wir gerade da haben. Wir haben auf der linken Seite in Braun eine Image Texture. Das ist im Wesentlichen das Geländemodell. Und standardmäßig läuft das jetzt von der Farbe, Color, ne, das Gelbe, in einen Principled BSDF Shader. BSDF, ich habe es mal für den Vortrag nachgeschlagen, hat mich vorher nie interessiert, steht für Bidirectional Scatter Density Function. Es sind einfach die Materialeigenschaften, was wir drin haben. Ja, wir können so ein bisschen sehen, was es gibt. Farbe, soll das metallisch sein? Was ist die Oberflächenrauigkeit? Was ist der Brechungsindex? Was ist die Durchlässigkeit? All so ein Zeug können wir da einstellen als Eigenschaften unseres Objekts, unserer Fläche. Und wie gesagt, im Moment kommen die Farben da raus und dann läuft es in den Output, in die Oberfläche. Und das fasse ich ein bisschen an. Das können wir hier sehen. Ich habe einen neuen Node eingefügt. Displacement, Versatz, wir wollen ja unser Gitter verbiegen. Und in diesen Displacement-Node schiebe ich jetzt rein das Geländemodell. Ja, landet hier, habe ich nur auf Non-Color gestellt, weil Farben interessieren uns hier nicht, beziehungsweise ist eh ein Engkanalbild. Und schiebe das dann wieder in das Displacement von dem Material rein. Und für Principled BSDF, den lasse ich auf den Standardeinstellungen, also ist gerade ein bisschen weiß von der Farbe und viel mehr macht es gerade nicht. Und das reicht aber noch nicht ganz, dass wir wirklich ein Modell kriegen. Wir müssen noch eine Einstellung machen und die machen wir hier in dem Bereich. Wenn ich ein paar Folien zurückgehe, das ist hier rechts unten. Ja, da können wir jede Menge Einstellungen machen, da gibt es so Tab und da gibt es auch einen Material-Tab, da sind wir jetzt drinne. Und auch wenn ihr das nicht lesen könnt, das ist so Schnurz, da stehen nun mal eigentlich dieselben Informationen drin, die wir auch im Shader-Editor gesehen haben, also Principled, BSDF, die Color, die wir haben und so ein Zeug. Aber hier unten haben wir was, was wir im Shader-Editor nicht finden, das ist nämlich Displacement und das standardmäßig eingestellt auf Bump. Und Bump würden wir bezeichnen als Hillshade, also praktisch nicht echtes 3D, sondern so gefakte Schatten, die wir da mit drin haben. Und das wollen wir verändern. Und zwar setzen wir das entweder auf Displacement only, dass wir wirklich jetzt eine Verbiegung drin haben, oder was noch viel besser funktioniert, Displacement and Bump. Also echtes 3D und ein bisschen gefakte Shadows mit rein. Für den Workflow, den ich zeige, ist schon mal der Hinweis, die Render Engine muss Cycles sein. Zu den Render Engines kommen wir aber noch. Gut. Jetzt gucken wir an unser Bild und irgendwie ist immer noch nichts passiert. Wir müssen noch eine Sache ändern. Und zwar haben wir im Blender rechts oben hier an dem Ding, und hier ist es nochmal größer, vier verschiedene Ansichten. Ja, Wireframe selbsterklärend, Solid sind wir gerade drin, Material überspringe ich einfach und Render ist das, wo jetzt wirklich unsere ganzen Einstellungen berechnet werden, was passiert mit dem Licht, wie soll es aussehen, und da können wir mal raufsetzen und dann sehen wir, dass wir hier jetzt tatsächlich ein 3D-Geländemodell erzeugt haben. Ich habe noch eine kleine Lampe eingebaut, dass man ein bisschen mehr sieht, deshalb haben wir diesen komischen Spotlight da, die weiße Stelle, das passen wir später noch ein bisschen an. Also das war es eigentlich, Displacement-Node rein, Cycles, und dann habt ihr eigentlich schon fast ein 3D-Modell. Und jetzt wollen wir mal die Farben noch mit reinsetzen. Dazu gehe ich wieder in den Shader-Editor rein. Ihr könnt hier oben das natürlich nicht richtig erkennen, aber ihr seht vielleicht braun, das war also unser Höhenmodell, was wir reinschieben über den Displacement und dann da rein. Und hier habe ich nochmal zwei weitere Image-Textures reingeladen, die dann in diese drei gelben Nodes reingehen. Und die haben wir hier vergrößert. Unten, also die landen, ich mache es mal hier mit der Maus, hier drinne und hier drinne. Die beiden Image Textures in einer Mix Color Node, ne, werden aufeinander gebappt. Und dann kann man noch so ein bisschen Hue, Saturation, Gamma, alles anpassen, die Farben, dass das dann hübsch aussieht. Und das läuft dann in unserem BSDF, also unsere Materialeigenschaften, rein als Farbe. An der Stelle ein kleiner Hinweis, weil ich das auf den Folien nicht drauf habe. Ich habe es irgendwann vergessen und später gemacht. Wir haben ja hier noch Roughness, also die Oberflächenrauigkeit beim BSDF. Und die steht so auf 50%. Das heißt, im Moment glänzt unser Modell so ein bisschen. Das habe ich irgendwann hochgeschoben auf maximale Rauigkeit für diffuse Reflexion. Okay, so sieht es jetzt gerade aus. Da haben wir schon mal die Farben alles drin. Jetzt machen wir das vielleicht noch ein bisschen stimmungsvoller. Und auch das mache ich über den Shader Editor. Damit kann ich nicht, mich nicht nur die Materialeigenschaften von einem Objekt verändern, sondern auch von der ganzen Welt, in Anführungsstrichelchen Materialeigenschaften. Ja, wechsle ich da einfach in ein Menü von Object of World und standardmäßig sieht das so aus. Background Shader ist einfach grau, meine Welt ist grau und das ist auch der World Output. Und da habe ich jetzt auch mal einen neuen Node eingefügt, da gibt es einen sehr schönen, wollte hier ein bisschen Untergangsstimmung machen, also eine Sky Texture reingesetzt. Und vorne, die können es lesen, hinten nicht. Ne? Hier gibt es so Sun Size, Sun Intensity, Sun Elevation. Also wir haben hier quasi eine Lichtquelle, die wir ein bisschen reinsetzen können, kontrollieren können. Ganz spannend auch unten, da gibt es Air, Dust, Ozone. Das simuliert praktisch nochmal, wie Licht denn mit der Atmosphäre interagiert und welche Farbstimmung wir dann kriegen. Und wenn wir uns das angucken, haben wir jetzt unsere Untergangsstimmung, Sonnenuntergangsstimmung, beziehungsweise genau genommen ist das natürlich Sonnenaufgang, ist ja das Land der aufgehenden Sonne. Aber das sieht natürlich schon ganz nett aus. Da könnten wir eigentlich schon mal anfangen, jetzt richtig zu rendern. Und deshalb nochmal Wörter zur Render Engine. Wir gehen gleich wieder hier rechts in diesen kleinen Bereich rein mit den vielen Einstellungen. Da gibt es das Kamerasymbol und da kann man die Render Engine auswählen. Blender hat zwei Stück im Wesentlichen. Hier Workbench können wir wegschmeißen, hat zwei Stück. Cycles und Eevee. Cycles ist so eine, ich sag mal, richtige Lichtsimulation. Also da geht es von der Lichtquelle zur Kamera und was macht das Licht da alles durch? Reflexion, Streuung, funktioniert alles richtig physikalisch. Und entsprechend rechenintensiv, also das dauert ein bisschen damit zu rendern. Und auf der anderen Seite haben wir Eevee, das ist ein Echtzeitrender. Da wird das, ja, ich sag mal, ein bisschen wie in Computerspielen im Wesentlichen. Da wird das Licht nicht so richtig simuliert, sondern ein bisschen vorberechnet. Die Wörter, die hier stehen, die GEMA-Fraktion im Saal kennt die. Es sei nur gesagt, seit Version 4.2 soll das ein bisschen besser sein. Mit Raytracing konnte ich aber nicht ausprobieren, weil bei mir die 4.2 immer abstürzt. Deshalb habe ich das alles mit der 4.1 gemacht. Seit letzter Woche gibt es die 4.4, die wollte ich dann auch mal wieder ausprobieren. Ist auch Schnurz für uns, weil wir nehmen Cycles. Das sieht jetzt fotorealistischer und besser aus. Und das wäre hier unser erster Render. Und das ist ja schon mal eine ganz nette 3D-Darstellung von Japan, die wir haben. Interessant fand ich auch, man kann auch die Farben rausnehmen. Das sieht irgendwie auch spannend aus. Aber jetzt war ja der Titel des Vortrags nicht ganz nette 3D-Darstellung mit Blender, sondern beeindruckender. Also gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen besser hinkriegen. Und dafür habe ich mal einen Würfel hinzugefügt. Und ihr seht an der cleveren Positionierung schon, was ich hier machen will. Ich will noch ein bisschen Wasser da mal mit reinbringen. Also gehe ich in den Shader Editor wieder rein, Materialeigenschaften, diesmal für den Würfel. Da bin ich gerade drauf. Wir haben wieder standardmäßig unseren Principal BSDF und ich habe noch zwei Nodes reingeschoben, aber nicht verbunden. Das mache ich gleich. Erstmal links haben wir eine Noise Texture. Das gibt uns so mehr oder weniger zufällige Muster über die ganzen Sachen unten, Scale, Detail und so weiter. Können wir das auch steuern, wie das aussehen soll. Und das schiebe ich dann gleich rein in einen Bump-Node, der daneben liegt. Bump, hatte ich schon gesagt, ist im Wesentlichen sowas wie Hillshade, also Fake Shadows. Weil mein Wasser möchte ich nicht verbiegen. Auf der Skala, wie wir sind, wenn ich das klitzeklein bisschen verbiege, ist ein riesiger Tsunami. Deshalb, ich will, dass das eben bleibt, aber trotzdem so aussieht, als wäre es 3D. Gut, deshalb die beiden Nodes. Jetzt plug ich die rein und mache noch ein paar Einstellungen. Bei Noise Texture halt Scale, Detail, dass das einfach von der Größe passt. Und vor allen Dingen beim Principled BSDF. Zwei habe ich rot unterstrichen, später ist mir aufgefallen, ich habe bei vier Sachen Dinge verändert, aber am wichtigsten IOR, Index of Refraction, also Diffraktionsindex, dass das ein bisschen mehr reflektiert. Vom Bump Node, der läuft hier in die Normals rein. Normals sind im Wesentlichen Oberflächenausrichtung, also das wird auch so ein bisschen die Reflexionsverhalten steuern, in welche Richtung das geht. Und dann noch Transmission hier unten, also Durchlässigkeit, Lichtdurchlässigkeit hochgedreht, weil Wasser ist ja häufig lichtdurchlässig. Und was ich hier nicht rot unterstrichen habe, Roughness halt runtergedrückt, also Wasser ist selten flauschig. Und dann noch ein bisschen ins Blau gezogen. Und, ups, das war zu viel, dann sieht das so aus. Und das finde ich ist schon eine ganz coole 3D-Darstellung, die wir eigentlich drin haben. Allerdings ist der Titel des Vortrags ja nicht ganz coole 3D-Darstellung mit Blender, sondern beeindruckende. Also ich mache nochmal was. Ich setze nochmal ein bisschen neu an. Und zwar habe ich mir eine Kugel gemacht. Und dann habe ich Licht gemacht, ich habe die Sonne gemacht. Also seine Gotteskomplexe kann man hier auch super ausleben. Und wenn ich schon dabei war, habe ich noch einen Mond gemacht. Das ist ja eigentlich auch nur eine Sonne. Auf dem Beamer sieht man es nicht, dass das auf der anderen Seite nicht ganz so dunkel ist. Und dann selber Workflow, den ich eben gezeigt habe, Displacement reinsetzen mit Etopo 30, dass wir ein bisschen Relief reinbekommen. Und dann habe ich diesmal keinen Farbverlauf rübergelegt, sondern die Blue Marble von NASA, dass das schon ein bisschen nach was aussieht. Wir haben hier rechts vor allen Dingen, seht ihr mit der Reflexion, ist wieder ein bisschen komisch, ne? Das ist die Oberflächenrauigkeit, das ist ein bisschen zu glatt. Habe ich dann nochmal angepasst mit einer Land-Wassermaske, also Land super rau, Wasser nicht so sehr. Und dann sieht das so hier aus, hat auch so einen netten kleinen Reflexionseffekt hier auf dem Fluss. Und dann habe ich noch eine Image-Texture reingehauen, nämlich die Black Marble auf die dunkle Seite. Mit Eevee ist das übrigens ganz simpel, da braucht man nur einen Diffuse-Shader-Note und dann Shader-to-Color. Bei Cycles ein bisschen komplizierter, weil man es relativ zur Lichtquelle mappen muss, geht aber auch. Und dann habe ich noch einen Schritt gemacht, der, finde ich, so ein bisschen den Unterschied macht. Und der ist extrem simpel. Ich habe eine Atmosphäre gemacht. Atmosphäre ist einfach nochmal eine Kugel, ein bisschen größer. Und anstelle von einem BSDF-Shader habe ich hier einen Volume-Scatter-Shader genommen und den noch so ein bisschen blau eingefärbt. Den Effekt kann man auf dem Beamer natürlich überhaupt nicht sehen, aber online vielleicht. Ich weiß nicht, mir geht es vor allen Dingen hier so um die Schlagschatten im Westen vom Himalaya. Also wenn ich das ohne die Atmosphäre habe, ist so super dunkel und mit ist es auf dem Beamer immer noch super dunkel, aber auf dem Monitor nicht und da sieht es total toll aus. Und ja, da haben wir eigentlich schon was, das können wir jetzt mal rendern. Und das, finde ich, ist schon eine relativ beeindruckende 3D-Darstellung, die wir hier mit gemacht haben. Und weil wir ein Blender sind, können wir den Spaß natürlich auch noch animieren. Und das wollte er bei mir nicht richtig einbinden, deshalb mache ich das mal hier rüber. So. Oh, ja, sind nur 11 Sekunden, wir können noch mal reingucken. Animieren wir jetzt ganz einfach. Ich war auch faul, ich habe nicht die Erde gedreht, ich habe einfach die Sonne gedreht. Das geht ja auch. Da hat man schon was Schönes. Ne? Und von daher, auch wenn Blender an sich durchaus ein bisschen kompliziert ist und man ein bisschen Zeit braucht, sich da reinzufinden, die Arbeitsschritte, um was Cooles zu erzeugen, sind gar nicht so viele. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, sagen, oh, ich will hier auch mit rumspielen, mal ein paar Tipps. Und zwar, wo sollte man anfangen? Es gibt auf YouTube eine riesenaktive Community, ihr findet da zu allem was. Auch gute Einführungstutorials, dass ihr einfach mal wirklich alle Komponenten vom Blender so ein bisschen kennt, Modifiers und was es nicht alles gibt. Das muss auch wirklich nichts mit Karten oder GIS zu tun haben, das interessiert an der Stelle nicht. Der berühmteste oder bekannteste, sagen wir es mal lieber so rum, glaube ich, YouTuber für Blender ist Blender Guru mit seinen Donuts. Macht auch viel cooles Zeug. Ich fand Grant Abbott immer noch nett, der hat eine ruhige Art, das zu vermitteln. Ist alles auf Englisch, weil ich gucke keine deutschen Tutorials. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr suchen nach GIS, Karten, Gelände und so weiter. Wie gesagt, es gibt eine aktive Community, ihr findet da was, alles. Und ich habe hier einen kleinen Geheimtipp, das findet ihr nicht ohne weiteres. Das habe ich eher zufällig gefunden über drei Ecken, wo ich lang gegangen bin, nämlich Owen Powell. Der hat zwei Videos gemacht, also er ist auch kein YouTuber, der hat einfach nur zwei Videos gemacht. Und ihr seht unten im Screenshot, was er gemacht hat, so ein bisschen Gelände. Also das zwei super Videos, die ihr euch anschauen könnt. Er benutzt zwar ArcGIS und FME, aber wie so oft gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht mit QGIS zu machen. Und wer sich jetzt denkt, okay, ich will mir gar nicht so lange Tutorials angucken, noch ein kleiner Tipp, die haben jetzt auch nichts mit GIS zu tun. Das sind die Lazy Tutorials von Ian Hubert. Die sind eine Minute lang und guckt es euch an mit Ton und achtet, es gab dann wieder Trittbrettfahrer, die auch Lazy Tutorials gemacht haben, aber das ist das Original, die lohnen sich. Und ja, da bin ich durch eigentlich schon und ich habe nochmal, damit wir den Kreis schlagen, mit dem Setting von vorhin Japan nochmal reingesetzt und dann haben wir eigentlich noch Zeit für Fragen.
Ja, danke für die wirklich beeindruckende Darstellung. Also jeder macht seine Karte jetzt so, wie wir es gesehen haben, mit diesem 3D-Modell dahinter. Ich glaube, dann gucken auch mehr Leute viele Karten an. Gibt's Fragen im Saal? Wir hätten sonst auch noch welche online. Ich sehe jetzt keine, dann nehmen wir mal die mit den höchsten. Hast du Erfahrungen mit dem QGIS-Plugin für Blender gemacht? Wenn ja, gut oder schlecht?
Das QGIS-Plugin für Blender? Nee, ich kenne es höchstens andersrum. Ein GIS-Plugin, warte mal, QGIS-Plugin für Blender.
GIS-Plugin für Blender.
Ach so, ja, es gibt ein GIS-Plugin für Blender. Ja, genau. Tatsächlich auch die meisten Tutorials werden auf das aufbauen. Das ist auch ganz nett, weil ihr auch ein bisschen so KBS-Support und sowas reinkriegt, auch was den Import von Shapes angeht. Das haben wir jetzt uns gar nicht angeguckt, Geometriedaten. Dafür ist das sehr gut. Ich hatte jetzt beim letzten Workflow, hat da irgendwas nicht so funktioniert. Ich weiß nicht immer, wie das gepflegt wird an für sich, aber prinzipiell eine coole Sache. Wie gesagt, so 80% der YouTube-Videos benutzen das. Aber von daher ist es halt auch interessant, mal was anderes zu benutzen, einen eigenen Workflow zu haben. Und wenn wir schon bei Vektordaten sind, vielleicht auch noch kurz den Hinweis, eine andere Variante, die reinzukriegen, ist, wenn er mit QGIS arbeitet, gibt es ja noch das QGIS to 3GS-Plugin. Da könnt ihr das auch 3D machen, als, ich weiß, die Dateiendung nicht mehr GLF oder irgend sowas abspeichern. Und dann kriegt er das auch relativ easy in Blender rein. Ja,
genau. Ja, dann hast du die zweite Frage schon beantwortet. Gibt es Anwendungsfälle, um OSM-Daten als Hintergrund für 3D-Architektur-Visualisierungen zu nutzen?
Vermutlich.
Also nicht, nee, kommt keine die Frage Ahnung. Auch aus dem Raum, dass also, man genau beschreiben kann?
Die Frage kam von mir, aber ich komme eigentlich nicht aus dem Bereich, aber es würde mich interessieren, ob es da Möglichkeiten gibt bei Architekturvisualisierung, die konzentrieren sich auf ein Gebäude zum Beispiel oder ein Gebäudekomplex und trotzdem muss man das immer einbetten in Hintergrund und man braucht eigentlich immer Informationen über die Umgebung, um das dann entsprechend realistisch darstellen zu können oder zumindest auch die Volumina zu kriegen und da sind natürlich die OSM-Daten ja eigentlich dafür prädestiniert.
Ja. Es ist mehr eine Aussage als eine Frage eigentlich, oder?
Ja. Ich bin auf der Suche nach Erfahrungen, ob jemand damit Erfahrung hat.
Habe ich nicht, selber nicht, weil ich mache das auch, sag mal, vorwiegend eher so ein bisschen im Hobbybereich. Auf der Arbeit brauche ich es nicht so oft, leider. Da muss ich mehr programmieren. Aber ich habe schon vieles gesehen, was auch Leute machen. Ja, sind das jetzt LiDAR-Daten und so weiter? Also man kann hier wirklich alles machen. Ich habe am Anfang den Reel gesehen, was alles möglich ist und deshalb mit genug Zeit könnt ihr wirklich alles hinkriegen.
Genau, jetzt kommt eine Frage, wo wir uns schon drüber unterhalten haben. Funktionieren Punktwolken ähnlich einfach auch im Blender?
Sie funktionieren auf alle Fälle. Ich habe es noch nicht reingemacht, hatte mal geguckt. Ich weiß, dass du es schon reingekriegt hast. Es ist sehr simpel, LiDAR-Daten reinzuladen und damit dann auch 3D zu arbeiten.
Ja, tatsächlich. Also wir haben LiDAR-Daten und Punktwolken genommen von Grabungsergebnissen, von Grabungsschnitten. Und die haben wir im Blender weiterverarbeitet. Das geht tatsächlich und ist auch kein Hexenwerk. Ist ein ganz ähnlicher Workflow. Und jetzt noch eine Frage, die auch mich interessiert. Sind die konkreten Werte immer abhängig vom DEM?
Die konkreten Werte?
Werte, ich denke Scale.
Ach so, man muss ein bisschen aufpassen. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie groß ist überhaupt das Gebiet, was ich machen möchte. Also wenn ich jetzt die ganze Erde darstelle, die mache ich natürlich nicht im Maßstab 1:1. Das haut nicht hin. Das muss ich dann ein bisschen runterskalieren. Prinzipiell, Blender ist jetzt nicht unbedingt so sehr dafür ausgelegt, das super genau zu machen. Also man schiebt schon vieles händisch hin, kann natürlich auch Dinge einstellen. Meistens auch, um die Rechenzeit ein bisschen runterzuhalten, das hängt auch davon ab, was man macht, würde man schon irgendwo auf einen kleineren Maßstab setzen. Und häufig mit dem Scale, was jetzt zum Beispiel hier die Überhöhung angeht in den Gebirgen, ich spiele damit eher rum, dass es gut aussieht. Ja? Also das ist so die Zielsetzung. Man kann dann natürlich Zeit investieren und versuchen, das wirklich zu Skala hinzukriegen. Und da ist, denke ich, das GIS-Plugin wieder sehr hilfreich, weil das halt den KBS-Support auch mitbringt. Ja.
Gut, hätten noch Zeit für ein, zwei Fragen oder Anmerkungen? Wenn nicht, würde ich dir danken. Sehr cooler Vortrag. Danke. Und dann machen wir in 10 Minuten weiter mit dem ALS, mit dem Airborne Laser Scanning.